ARD Sounds.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster, hallo. Freitagvormittag, eine neue Ausgabe SWR 1 Leute. Ich begrüße ganz herzlich Nicolas Emmerich. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie sagen, innere Sicherheit ist die neue soziale Gerechtigkeit. Sie haben jetzt in Ihrem Leben, Sie sind Ende 30, schon ganz viele unterschiedliche Jobs gemacht. Also in welchem Ihrer Jobs ist Ihnen denn am meisten bewusst geworden, wie wichtig innere Sicherheit ist?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich vergesse inzwischen tatsächlich auch viele meiner Jobs, die ich schon hatte, weil es immer ein bisschen mein Anliegen war, die Gesellschaft aus möglichst vielen verschiedenen Blickwinkeln kennenzulernen. Ja, innere Sicherheit bewegt mich natürlich seit meiner Zeit bei der Polizei. Da war ich über 7 Jahre. Tatsächlich muss ich aber sagen, dass bei dem Job, den ich danach ausprobiert habe, nämlich als U-Bahn-Fahrer, ist mir die Bedeutung der inneren Sicherheit nochmal viel deutlicher geworden.
Ja, haben Sie ein Beispiel?
Ja, ich habe es vor allem auch gemerkt in den Pausenräumen, in den Gesprächen mit den Kollegen, dass es da eben kaum darum ging, dass die Gewerkschaft mal wieder ganz dringend vielleicht 1% mehr Lohn fordern müsste, sondern dass oft darüber gesprochen wurde, über aggressive Fahrgäste, darüber, dass schon wieder Züge unbrauchbar gemacht wurden in den Hallen, teilweise durch Eindringlinge. Der unsichere Weg zur Arbeit, gerade im Schichtdienst, Freitagnacht, Samstagnacht oder auch Geschichten aus Schulen, ich habe keine Kinder, ein bisschen weniger mitbekomme, aber unsichere Wege zur Schule oder auch, dass der Schulhof nicht sicher ist, dass da Schlägereien oder Raubüberfälle zur Tagesordnung gehören, und habe da gemerkt, dass das tatsächlich doch ein großes Thema ist. Und ich habe es auch in den Zügen gemerkt, wie oft man da sabotiert wird, habe ich sogar einmal gesagt.
Ja, wie?
Durch Menschen, die ja gewaltsame Türen aufhalten, die dann danach kaputt sind, oder Menschen, die aus Spaß Notbremsen ziehen oder überhaupt aggressive Auseinandersetzungen. Da habe ich schon gemerkt, innere Sicherheit ist ein, also gerade in den Nächten, vielleicht jetzt nicht am Dienstag um 11, aber das ist ein großes Thema.
Also auch eine spürbare Veränderung, dass es aggressiver geworden ist als in der Vergangenheit?
Das ist eine gute Frage. Weil ich so viele verschiedene Stationen hinter mir habe, weiß ich gar nicht, ob ich der beste Mensch bin, das zu beurteilen. Weil davor war ich ja bei der Polizei. Bei der Polizei hatte ich immer den Eindruck, ich kann ja was tun. Da wird einem schon auch ein gewisser Respekt entgegengebracht. Und man hat ja bei jedem Fall subjektiv das Gefühl, ich habe jetzt was getan. Ich habe jemanden festgenommen, ich habe eine Strafanzeige geschrieben. Und wenn man jetzt in so einem Beruf ist wie als U-Bahn-Fahrer, wo man diese Möglichkeiten nicht hat, spürt man das natürlich nochmal deutlich mehr. Ob es jetzt wirklich schlimmer geworden ist, ich weiß das gar nicht. Ich sage auch immer, darauf kommt es ja eigentlich gar nicht an. Ich sage immer, wenn ich einen Zustand sehe, der verbesserungswürdig ist, möchte ich ihn eigentlich verbessern, unabhängig davon, ob jetzt die Straftaten nur um 1% gestiegen oder um 1% gesunken sind. Eigentlich kommt es für mich darauf nicht an.
Um noch ein besseres Bild von Ihnen zu bekommen, weil Sie gesagt haben, ja, ich weiß schon gar nicht mehr, welche Jobs ich alle gemacht habe, aber vielleicht können Sie uns ein bisschen was erzählen. Womit ging es denn los nach dem Abi?
Ja, wenn es denn mal nach dem Abi gewesen wäre. Ich habe mit 13 eigentlich schon angefangen, weil ich unbedingt irgendwie irgendwas erreichen wollte. Damals meine eigene Webseite über Computerspiele aufgesetzt. Dachte, ich könnte da Anfang der 2000er vielleicht große Werbeeinnahmen machen. Natürlich hat das nicht geklappt. Zumindest habe ich dann 5 Jahre Artikel geschrieben und bin dann ins Radio gekommen, wo ich jetzt ja auch gerade sitze. Und war dann eine Weile bei Radio Teddy im Filmpark Babelsberg. Hatte da dienstags und samstags eine Sendung. Das war aber wirtschaftlich jetzt nicht unglaublich lukrativ. Und deswegen musste ich dann doch studieren. Habe Jura studiert und bin dann Unternehmer geworden. Und das war auch eine schöne Zeit, muss
ich
sagen.
Mit was für einem Geschäftsmodell?
Ich war Franchise-Unternehmer. Das Unternehmen gibt es auch immer noch. Das ist Immergrün. Ich weiß gar nicht, die müssten aktuell um die 80 Läden, glaube ich, in Einkaufszentren haben. Auch in Stuttgart sehr gut vertreten und auch sehr beliebt.
Sehr, okay, die Werbetrommel müssen wir jetzt nicht rühren an dieser Stelle. Wir wollen ja nur wissen, was Sie alles gemacht haben.
Okay, genau. Und da habe ich viele Läden gemacht. Habe dann ein ganzes Gebiet übernommen und bin dann auch wieder raus und habe das verkauft. Und dann kam der Kindheitstraum der Polizei.
Okay.
Das habe ich jetzt, glaube ich, mit am längsten gemacht, über 7 Jahre. Aus der Sicherheit ein bisschen des verkauften Unternehmens. Und dann kamen die Bücher, 10 Stück bis jetzt. Und ja, vor dem letzten kam dann nochmal als weitere Inspiration. Ich wusste nicht mal, wohin es jetzt führt, dass es zu dem Buch führen wird, aber dann kam als letzte Inspiration die U-Bahn.
Sie sagen, innere Sicherheit ist die neue soziale Gerechtigkeit. Joe schreibt uns per Mail ins Studio und sagt, was ist denn überhaupt innere Sicherheit? Vielleicht können Sie es erklären.
Ja, das ist im Grunde der politische Oberbegriff dafür, ja, wie sicher sich die Bevölkerung fühlt, und für alle politischen Maßnahmen, also zur inneren Sicherheit gehört eben ja die Polizeipräsenz und auch wie die Justiz aufgestellt ist und das Strafrecht, das Strafprozessrecht, also im Grunde die innere Sicherheit als Abgrenzung zur äußeren Sicherheit, zur äußeren Verteidigung, also die Sicherheit im Lande.
Wie kommen Sie denn zu der These, dass die innere Sicherheit die neue soziale Gerechtigkeit ist?
Diese These ist mir, wie ich eben schon mal angedeutet habe, eben vor allem in den Pausenräumen beim U-Bahn-Fahren gekommen. So fing das Ganze auch tatsächlich an. Also ich muss sagen, beim aktuellen Buch hatte ich diesen Untertitel, warum innere Sicherheit die neue soziale Gerechtigkeit ist, zuallererst. Also bevor ich ein Wort von dem Buch geschrieben habe, bevor ich den Titel hatte, hatte ich diesen Untertitel. Und das war einfach der Gedanke, dass heutzutage in einer Zeit, wo es ja doch relativ viele Transferleistungen auch gibt und einen doch recht starken Sozialstaat, dass die innere Sicherheit eigentlich das ist, was am meisten über das Aufstiegsversprechen noch sagen kann. Also dass zum Beispiel eben Kinder, wenn die sich in der Schule nicht sicher fühlen und jetzt nicht dort die Inhalte mitnehmen können, die sie vielleicht mitnehmen wollen, dass das natürlich fürs ganze Leben zeichnet, oder auch Opfer von Straftaten. Das tangiert ja massiv die Freiheit des Einzelnen, vielleicht sogar viel mehr, als ob irgendeine Sozialleistung eben ein paar Prozent mehr oder weniger ist.
Sie waren bei der Polizei, das haben Sie eben schon gesagt, und Sie fordern jetzt, dass es auch bei geringfügigen Delikten eine Null-Toleranz-Strategie geben sollte. Warum?
Das ist tatsächlich aus meiner Erfahrung im Streifendienst, dass es einfach immer Stammkunden gibt. Und wo ich auch glaube, dass es für diese Menschen nicht gut ist. Also zumindest ist es meine Überzeugung, dass es für keinen Menschen etwas Positives ist, auf die schiefe Bahn zu geraten. Und wenn ich sehe, dass es eben möglich ist, immer wieder mit den gleichen Deliktsarten Strafanzeigen zu bekommen, und dass es in diesem Land eben Intensivtäterkarrieren gibt, also Menschen, die hunderte Straftaten begangen haben, da frage ich mich immer, warum ist es nicht möglich, nach dem dritten, vierten, fünften Mal einfach zu intervenieren, auch im Interesse dieser Menschen, dass man als Gesellschaft einfach sagt, nein, und da eine klare Linie zieht und dann im Zweifel eben, sei es auch nur ein Warnschussarrest, also auch für Erwachsene, nicht nur für Jugendliche, gibt es ja aktuell so in der Form nicht. Oder eben auch andere Maßnahmen, dass man viel früher sagt, eine solche Intensivtäterkarriere mit hunderten Straftaten oder auch andere Wiederholungstäter, die jetzt zum 30., 40. Mal aus dem Supermarkt XY geholt werden, das sollte es nicht geben. Und zwar im Interesse der Opfer, aber auch im Interesse der Täter.
Fordern Sie also ein strengeres Vorgehen dahingehend, dass Sie sagen, ja, die Menschen müssten früher ins Gefängnis?
Es müsste zumindest früher interveniert werden, möglicherweise auch mit beschleunigten Verfahren. Es kann aus meiner Sicht nicht sein, dass man dann solche Täter immer wieder freilässt, die am nächsten Tag teilweise die gleiche Straftat begehen. Gerade bei einfachen Delikten wäre es ja möglich, das viel, viel schneller zu machen. Ich sage jetzt mal eine Vision, ich weiß, das wird wahrscheinlich so zeitnah nicht passieren, aber bei einem sehr einfachen Delikt, zum Beispiel einen Wiederholungsladendieb, der jeden Tag unterwegs ist, theoretisch habe ich sofort einen ausermittelten Fall. Das heißt, der Täter ist geständig, ich habe eine Videoaufzeichnung, ich habe eine halbe Seite schriftliche Aussage vom Ladendetektiv. Den könnte ich, das ist jetzt meine Vision, eigentlich von der Wache in den Gerichtssaal fahren. Es wäre möglich, wenn da ein Richter frei wäre, ist das im Grunde, klar, das geht jetzt nicht.
Aber Sie sprechen das Problem schon an, wenn ein Richter frei wäre. Die Gerichte sind ja gnadenlos überlastet.
Ja, da müsste man dann eventuell immer überlegen, ob man einmalig diesen Rückstand aufarbeitet. Denn es kann ja nicht sein, dass man jetzt ein halbes Jahr wartet und die Fälle, die man jetzt hat, warten auch wieder ein halbes Jahr. Es ist ja quasi wie eine Welle, die man vor sich her schiebt. Aber das kann ja auch nicht die Lösung sein, dass man diese Welle endlos vor sich her schiebt. Man muss ja irgendwann mal sagen, wie man sie abbaut.
Wir haben gerade darüber gesprochen, dass Sie eine Null-Toleranz-Strategie auch bei geringfügigen Delikten einfordern. Wenn wir mal ins Ausland gucken, also das Beispiel Norwegen. Die Gefängnisse dort gelten als weltweit vorbildlich, da sie auf Resozialisierung statt auf Vergeltung setzen. Also die Rückfallquoten, die sind halb so hoch wie in anderen Ländern. Überzeugt Sie so ein Modell nicht?
Also Resozialisierung ist keineswegs falsch. Also ich schlage ja diese Nulltoleranzpolitik auch durchaus im Interesse der Täter vor, weil ich glaube, dass es nicht schlau ist, wenn man Menschen in die Kriminalität verliert. Und selbstverständlich darf in Gefängnissen auch resozialisiert werden. Ich spreche mich ja ausdrücklich dagegen aus, dass man Wiederholungstätern so viel Freiraum lässt, dass man sie also weiter gewähren lässt und dass es zum Schluss dann vielleicht immer wieder die gleiche Handvoll Menschen sind, die in irgendeiner Kleinstadt dann quasi den Bahnhof terrorisieren oder ähnliches, sondern dass man frühe Grenzen setzt. Da geht's aus meiner Sicht jetzt gar nicht zwingend um Vergeltung.
Nur wenn wir mal drauf schauen in der Rechtsprechung, da werden Verfahren bei kleineren Beträgen meist von der Staatsanwaltschaft wegen Geringfügigkeit eingestellt. Aber zivilrechtlich darf durchaus ein Wertersatz verlangt werden, auf den Bearbeitungsgebühren eventuell geregelte Bußgelder zu erheben sind. Also fordern Sie da nicht etwas, was in unserer Rechtsprechung sowieso schon vorhanden ist?
Es ist halt sehr kompliziert. Die wenigsten gehen den Zivilrechtsweg. Und mir geht es darum, dass wenn eine Straftat passiert ist und vor allem wenn die Polizei auch Zeit in die Ermittlung gesteckt hat, ich kenne das ja selber, ich hatte ja 3 Stationen bei der Polizei, ich war im Streifendienst, ich war auch im Ermittlungsdienst und später war ich Ausbilder und aus dem Ermittlungsdienst kenne ich das, wie viel Zeit da rein fließt. Man bekommt eine Akte, sprich da ist am Vortag was passiert und man vernimmt die Zeugen und ermittelt, schreibt einen Schlussbericht und das ist dann auch für die Polizei frustrierend, auch wenn es vielleicht kein besonders gravierendes Delikt ist, wenn dann einfach ohne Auflagen eingestellt wird. Und damit meine ich nicht, dass es natürlich, muss es Verfahrenseinstellungen geben, zum Beispiel wegen erwiesener Unschuld oder vielleicht auch wegen Mangel an Beweisen, aber dass dort Verfahren, wo vielleicht schon 20 Ermittlungsstunden drinstecken, dann leichtfertig eingestellt werden, das ist ein fatales Signal.
Warum werden sie eingestellt? Was ist dann in solchen Fällen Ursache?
Prozessökonomie nennt bedeutet? Man das dann. Dass die Staatsanwaltschaft argumentiert, wir haben nicht genug Zeit. Ich weiß auch nicht immer, ob das so wirklich so schlau gedacht ist. Meine Logik, das müsste man natürlich unter Beweis stellen, ist, wenn man früher interveniert, wenn man klarer interveniert, dass sich dann eben auch Straftaten vermeiden lassen. Ich gehe eben davon aus, bei dem Intensivtäter, der 200 Straftaten begeht, wenn ich dort wirklich schon ganz genau hinsehe beim 3., 4., 5. Mal und vielleicht etwas mehr Zeit nehme, etwas mehr Ressourcen reinstecke, dann verhindere ich vielleicht die Straftaten 6 bis 200. Das ist zumindest meine Logik. Deswegen finde ich dieses Argument der fehlenden Ressourcen, das greift für mich zu kurz.
Nur, weil Sie ja eben auch schon angesprochen hatten, bei den Gerichten sind einfach zu wenig Leute und deswegen werden die Verfahren dann vielfach erst über lange Zeiträume behandelt und auch dann manchmal eingestellt. Also fordern Sie nicht etwas, wo man sagen muss, die Ursachen, die liegen ganz woanders?
Man kann immer auch strukturell schauen, was man verändert. Ich sage immer, wenn in so eine Verfahrenseinstellung noch eine Auflage aufgenommen wird, wenn ich also nicht ohne Auflagen einstelle, sondern zumindest nochmal eine Geldauflage von 500 Euro dort hineinschreibe, das kostet den Staatsanwalt weder mehr Zeit, noch wird durch das bisschen Druckerschwärze dann der Brief teurer.
Was würde das bedeuten? Was würden Sie dadurch denken, verbessert sich?
Ich glaube, der Abschreckungseffekt wäre dann schon deutlicher, weil nicht das Signal kommt, das, was du gemacht hast, war doch nicht so schlimm. Und das betrifft ja teilweise auch kleinere Körperverletzungsdelikte oder ähnliches. Also es wird schon immer mal wieder was eingestellt. Das ist natürlich ein Signal dann an das Opfer, so schlimm war es doch nicht, und ein Signal an den Täter, der in seinem Freundeskreis meistens herum erzählt, ich wurde freigesprochen. Also da wird ja nicht juristisch sauber dann mit den Definitionen gearbeitet, sondern da wird dann gesagt, ja, das habe ich gewonnen, wird vielleicht sogar gesagt. Das ist, es hat nochmal eine ganz andere Wirkung, wenn da dann tatsächlich doch irgendeine schmerzhafte Auflage mit verbunden ist.
Sie appellieren, dass es wichtig ist, bei Regelverstößen darauf hinzuweisen, bei einem Ladendiebstahl nicht wegzusehen und Opfern von Straftaten in Notlagen beizustehen. Wo haben Sie das schon gemacht?
Ich habe das schon oft gemacht. Also ich muss sagen, das ist schon eigentlich meine Mentalität, seit ich klein bin. Ich kann mich erinnern, dass ich selbst im Alter von 11 oder 12 schon mal Straftäter verfolgt habe, die eine komplette Telefonzelle zerstört hatten und denen so lange ja gefolgt bin, bis dann die Polizei eingetroffen ist.
Wie ging das aus?
Die wurden tatsächlich dann auch verhaftet. Es gab auch dann ein Gerichtsverfahren. Ich kann mich nur noch dunkel erinnern, es ist lange her. Aber ich muss sagen, also ich habe das bis jetzt immer gemacht. Also ich habe sicherlich schon ein paar Dutzend Einsätze rausgelöst in den letzten Jahrzehnten. Wenn ich irgendetwas sehe, dann schaue ich eigentlich nie weg.
Können Sie nachvollziehen, dass nicht jeder, der sich fähig fühlt bei einem Streit, bei einer Schlägerei, dann auch wirklich einzugreifen, kann ja dann auch gefährlich sein?
Ja, kann ich nachvollziehen. Also es ist eine Entscheidung, die jeder für sich treffen muss.
Und Sie sprechen da immer gewisse Stadtteile in Städten an. Also zum Beispiel Duisburg-Marxloh sei eine No-Go-Area. Jetzt ist es so, dass die Polizei da wohl permanent präsent ist und eine eigene Wache betreibt. Also kann man da wirklich von No-Go-Areas sprechen?
Das Beispiel ist tatsächlich von meinem Großwortgeber. Ich tue mich mit dem Begriff auch ein bisschen schwer, das gebe ich zu. Trotzdem glaube ich schon, dass es wichtig ist, gerade eben im Sinne der sozialen Gerechtigkeit, dass sich alle Menschen gleichermaßen wohlfühlen im öffentlichen Raum. Und ob es nun eine No-Go-Area ist oder vielleicht nur eine nicht, ich fühle mich nicht ganz so wohl-Area, ist dann im Ergebnis für mich eigentlich auch egal. Man muss halt schauen, dass man die Probleme angeht.
Ja, wir schauen mal, was die SW1-Hörerinnen und Hörer schreiben. Aus Karlsruhe meldet sich Klaus Wachowski und sagt, was denkt der Sorgenvolle in der U-Bahn und was denkt das Kind mit dunkler Haut auf dem Schulhof? Die U-Bahn ist tagsüber zumindest ein sichererer Ort als die Straße. Hier achtet die Gesellschaft eher aufeinander. In Klammern, Jugendliche stehen öfter auf als Erwachsene, wenn Alte sich setzen wollen. Ordnung gehört schon dazu, aber auch die Freiheit der Person. Das sagt nicht irgendein niederschwelliges Gesetz, sondern die Erfahrung, die zu Artikel 1 führte. Was sagen Sie zu der Meinung von Klaus?
Ich kann das nachvollziehen. Also ich stehe auch voll hinter dem Grundgesetz. Ich sage ja auch lediglich, dass wenn ich zum Beispiel die Situation habe, dass ich als Staat Intensivtäterkarrieren dulde oder vielleicht sogar ja sage, dass ein Täter nicht strafmündig ist und ihn immer wieder freilasse, dann sage ich, ist jedes Opfer, was neu entsteht, irgendwie auch ein Opfer des Staates. Weil ich dann vielleicht sage, der Täter war nicht strafmündig, aber dadurch mache ich irgendeinen anderen Menschen opfermündig. Das ist ein Begriff, den ich in diesem Buch extra erfunden habe, um diese andere Seite der Medaille zu zeigen. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht auch viel Respekt in der Gesellschaft gibt und auch Menschen, die sich dafür einsetzen, dass Straftaten nicht passieren. Und ich will das Gute damit nicht schlecht reden, sondern will nur sagen, dass das, was noch verbesserungswürdig ist, verbessert werden sollte. Denn jede Straftat ist eine zu viel und jede Straftat kann eben auch potenziell den weiteren Lebensweg eines Menschen schwer beschädigen.
Innere Sicherheit als neue soziale Gerechtigkeit, das ist Ihr Thema. Doch wenn wir mal da auf Beispiele gucken, also wie weit kann denn das Thema Sicherheit gehen? Bedeutet das nicht gleichzeitig eine Einschränkung von Rechten und Privatsphäre, also Beispiel Chatkontrolle?
Aus meiner Sicht muss das nicht so sein. Also zumindest echte Sicherheit sollte Freiheit nicht einschränken, sondern echte Sicherheit ermöglicht Freiheit. Das Beispiel Chatkontrolle zeigt jetzt, dass es natürlich missbräuchliche, zumindest aus meiner Sicht, Wege gibt, wie man Menschen unter Generalverdacht stellt. Das ist aus meiner Sicht auch deutlich der falsche Weg. Das sage ich auch in meinem Buch. Mir geht es darum, Menschen zu schützen vor Wiederholungstätern und nicht darum, die Allgemeinheit zu kriminalisieren.
Ja, müssen wir vielleicht noch einen Hintergrund liefern. Im Juli hat das EU-Parlament eine Verlängerung gebilligt. Das heißt, dass Online-Dienste wie Google oder Meta freiwillig unverschlüsselte Inhalte ihrer Nutzer durchleuchten, um darin nach bekannten oder unbekannten Missbrauchsdarstellungen von Kindern zu suchen. Also Kritiker sagen, das ist anlasslose Massenüberwachung. Schließen Sie sich da an?
Es öffnet zumindest Tür und Tor. Also ich glaube, es ist auch, es ist fast gar nicht relevant, wo es genau beginnt. Es ist auf jeden Fall der falsche Weg. Das ist für mich das Entscheidende. In diese Richtung sollte es nicht gehen. Für mich gilt die Unschuldsvermutung. Und deswegen bin ich auch zum Beispiel kein Freund von großflächiger Videoüberwachung. Der unbescholtene Bürger an sich sollte nicht Gegenstand der staatlichen Aufmerksamkeit werden, sondern aus meiner Sicht braucht es immer einen klaren Anlass. Und wenn wir es schon nicht schaffen, Wiederholungstäter wirksam in den Griff zu bekommen, dann kann es nicht sein, dass wir uns damit beschäftigen, anlasslos die gesamte Bevölkerung unter Generalverdacht zu stellen.
Auf der einen Seite fordern Sie erhöhte Sicherheit, auf der anderen Seite auch die Freiheit. Wo ziehen Sie Ihre Grenze? Wie differenzieren Sie?
Also ich sehe es so, dass Sicherheit Freiheit ermöglicht. Ich brauche Sicherheit, damit ich mich frei bewegen kann, damit ich freie Geschäfte schließen kann. All das. Ohne eine allgemeine Sicherheit für alle gibt es eben auch einfach keine Teilhabe für alle. Und ohne diese Teilhabe gibt es eben auch keine Freiheit. Und da geht es darum, konkrete Straftaten zu verhindern. Und die Betonung liegt auf konkret. Und das ist auch das, was aus meiner Sicht der Staat leisten sollte. Nämlich ganz konkrete Straftaten verhindern oder auch bei Straftaten, die passiert sind, so zu reagieren, dass die Bevölkerung und die Opfer ihren Frieden damit finden können.
Da steht der Staat vor großen Herausforderungen, gerade was die technischen Neuerungen betrifft. Denn der Bereich Internet, Cyberkriminalität ist auf einem historisch hohen und weiter wachsenden Niveau. Haben Sie denn da eine Idee für Lösungen?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Also ich biete ja sehr viele Lösungen in meinem Buch an, die sich natürlich insbesondere auf Kriminalitätsformen beziehen, die Opfer hinterlassen, also wirklich schwerwiegend. Dann will ich nicht sagen, dass im Bereich Cybercrime
aber
nicht natürlich auch.
334.000 Fällen von Cybercrime, die Behörden registrierten, wird es natürlich eine Menge Opfer geben.
Da gibt es eine Menge Opfer. Muss man natürlich schauen, in welchem Ausmaß, also ob das jetzt dann eher materielle Schäden sind. Das ist natürlich nochmal eine andere Form von Traumatisierung als vielleicht möglicherweise eben Straßenkriminalität oder eben auch Sexualdelikte, Körperverletzungsdelikte. Grundsätzlich ist Cybercrime natürlich sowieso schwierig, weil der Staat da sehr schnell oder auch die Polizei überhaupt sich in diesen Bereich reinarbeiten muss. Und ich glaube, dass da natürlich auch eine gewisse Verzögerung einfach ist. Ich bin jetzt kein Experte für Cybercrime. Wie gesagt, ich komme nicht aus der Kripo, ich komme tatsächlich von der Straße. Also mein Anliegen ist, dass die Menschen sich wohlfühlen.
Flo aus Balingen kommt mit einem Beispiel und sagt, ich betreibe mehrere Einzelhandelläden und der Schaden durch Diebstahl ist beträchtlich. Der Gesetzgeber versagt auf voller Linie, denn die meisten Täter werden auch bei vielfachem Diebstahl nicht zur Rechenschaft gezogen. Und wir Ladenbetreiber bleiben auf dem Schaden sitzen, denn auch Zivilprozesse erreichen keine Kompensation, denn die Täter haben oft kein Geld oder kommen der Forderung nicht nach und es zieht sich über 2 Jahre. Der Aufwand dabei ist um ein Vielfaches höher wie der entstandene Schaden. Nicolas Emmerich, haben Sie dafür eine Lösung?
Dafür habe ich mehrere Lösungen, die ich in dem Buch anbiete. Und ich muss sagen, es ist aus meiner Sicht auch genau das entscheidende Problem. Nämlich diese Lücke bei diesen Kleinstdelikten. Also der Ersttäter, der vielleicht wirklich auch seine Tat bereut, der wird durchaus auch abgeschreckt erstmal dadurch, dass es überhaupt ein Verfahren gibt und auch Schwerstkriminalität, auch da wird in der Regel sofort reagiert. Aber dieser Graubereich aus Ladendiebstählen, auch kleineren Körperverletzungsdelikten, gerade diese Klientel, da ist ein bisschen diese Grauzone, wo der Staat irgendwie nicht richtig reagiert. Er nimmt es erstmal alles auf und es füllt Akten. Aber es kommt, so wie es hier beschrieben ist, bei den Menschen kein Ergebnis an. Also die Person ist trotzdem immer wieder auf der Straße anzutreffen. Deswegen sage ich ja auch, dass hier die Regelung zur Untersuchungshaft verändert werden sollte. Nicht für Ersttäter, aber dass man einem Menschen, der eben, solange ist das noch nicht zum Verfahren gekommen ist, der dann eine solche Straftat zum zweiten oder dritten Mal begeht, dass man dem dann auch mitteilt, okay, wir müssen dich in Untersuchungshaft nehmen, wenn du das jetzt noch einmal machst. Und dass man dann im Zweifel eben beim dritten oder vierten Mal durchgreift und sagt, bis zu dem Zeitpunkt des Verfahrens, wenn du es immer wiederholst, gibt es jetzt keine andere Wahl, weil wir können diese Straftaten nicht weiter dulden.
Der Staat als Erzieher?
Ja, aber auch natürlich ein Stück weit eben zum Schutze der Betroffenen. Weil es letztendlich gerade so ein Ladenbesitzer leistet ja einiges für die Gesellschaft und zahlt ja auch eigentlich sehr viel für diese Dienstleistung. Das darf man ja auch nicht vergessen, dass innere Sicherheit ja auch eine Dienstleistung des Staates ist. Es gibt das Gewaltmonopol, das heißt, der Staat bietet sogar als einziger diese Dienstleistung in diesem Ausmaß an. Und dann muss diese Dienstleistung eben auch funktionieren. Und da gibt es Untersuchungshaft klingt immer brutal, wobei ich es ja wirklich nur meine, tatsächlich in Fällen, wo es dann zum dritten oder vierten Mal passiert, wo man die Person gerne auch vorher warnt, dass man beim zweiten Mal sagt, okay, wenn es jetzt ein weiteres Mal passiert, gibt es keine andere Möglichkeit. Ansonsten bin ich auch dafür, das habe ich schon erwähnt, auch im Erwachsenenstrafrecht mal Dinge wie Warnschussarrest einzuführen, die es jetzt bisher nur im Jugendstrafrecht gibt.
Würde was konkret bedeuten?
Dass man statt zum Beispiel zu sagen, jemand bekommt ein halbes Jahr auf Bewährung, dass man stattdessen lieber sagt, dass die Person mal tatsächlich 2 Wochen in eine, wie auch immer, geartete Einrichtung, wie man die auch nennt, aber dass es zumindest eine Form von Freiheitsentzug gibt und dann lieber kurz und schnell, statt eine deutlich längere Strafe, die dann aber zur Bewährung ausgesetzt wird.
Aus Mannheim schreibt uns Marianne Bade und sagt, na, das Thema fängt doch schon viel früher an. Warum verroht unsere Gesellschaft immer mehr und warum geht jeder Respekt verloren? Wir reagieren, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Wir sollten dafür sorgen, dass es erst gar nicht zum Brunnen geht. Welche Ideen haben Sie, um früh zu beginnen in Sachen Prävention?
Ja, also auf jeden Fall ist es natürlich wichtig, dass auch schon an den Schulen eine Mentalität herrscht, dass, ich könnte jetzt wieder sagen, Nulltoleranz für Straftaten. Ich glaube aber auch, dass das wichtig ist, dass diese Grenze immer gelten muss, dass das, was das Strafgesetzbuch sagt, dass das zu keinem Zeitpunkt tolerierbar ist. Und dass da natürlich auch man vielleicht nicht immer nur schaut auf den Ruf der Schule, und dachte, naja, das sollte vielleicht lieber nicht in die Öffentlichkeit dringen. Solche Fälle gab es ja auch schon allzu oft. Auch in Jugendclubs gab es da ja einen Skandal, auch neulich in Berlin, wo ja auch Straftaten erst sehr spät in die Öffentlichkeit gedrungen sind, weil man eben um diesen Ruf gefürchtet hat. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man offen und transparent damit umgeht und auch wirklich diese Mentalität lebt. Wir wollen keine Straftaten.
Ja, Sie sprechen da von einer Mentalität. Wie kann denn so eine Mentalität dann entstehen?
Die entsteht dadurch, dass man dann als Lehrkraft natürlich auch unterstützt wird, dass man da auch den Respekt entgegengebracht bekommt dafür, wenn man eben schwierige Vorfälle, seien es jetzt Straftaten oder vielleicht Vorstufen davon, wenn man da offen kommuniziert und das thematisiert vor allem und es nicht weggedrückt wird und man sagt, naja, das wollen wir hier nicht haben. Das ist, glaube ich, der falsche Ansatz. Ich glaube, man muss damit mit Offenheit und Transparenz an die Sache rangehen und eben Missstände klar benennen dürfen.
Und Sie glauben, das wird nicht getan?
Ich glaube, es wird nicht überall getan. Und das ist natürlich auch immer eine Frage zwischen Hell- und Dunkelfeld. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man, wo überall es möglich ist, vom Dunkelfeld ins Hellfeld verschiebt. Also, dass man das ausleuchtet, wenn irgendwo etwas nicht funktioniert. Das darf kein Tabu sein, sondern dass man darüber spricht, weil nur dann können Lösungen gefunden werden.
Grundsätzlich, wenn man auf die Zahlen schaut, dann ist unser Land sehr viel sicherer geworden. Und dennoch üben Sie sehr viel Kritik. Ist das eine allgemeine Stimmung, die Sie da aufgreifen?
Das ist auch eine Stimmung. Andererseits sage ich aber auch mal, Statistiken sind sehr unzuverlässig. Ich habe ja eben gerade das Hellfeld und das Dunkelfeld angesprochen. Es ist so, wenn ich jetzt eine sehr gute Gegend habe und da wird zum Beispiel ein Graffiti an die Häuserwand gesprüht, dann wird das mit Sicherheit zur Anzeige gebracht. Wenn ich jetzt eine Gegend habe, die schon verwahrlost ist und da sind schon 10 Graffitis an der Häuserwand, dann wird das 11. vermutlich gar nicht mehr angezeigt, weil der Hauseigentümer sagt, die Versicherung weiß eh schon Bescheid, die Fassade wird in 2 Monaten gestrichen, ob da jetzt 10 oder 11 sind. Genauso auch wahrscheinlich Fahrraddiebstähle. Beim ersten Mal zeigt man es noch an für die Versicherung. Beim zweiten Mal kauft man sich dann vielleicht, wenn man merkt, da kommt eh nichts bei raus bei der Ermittlung, kauft man sich dann einfach ein günstigeres Fahrrad, was man einfach fährt. Und wenn das dann weg ist, dann ist es halt weg. Also deswegen muss man immer aufpassen, gerade in den Bereichen, wo Straftaten zur Normalität werden, verschiebt sich sehr schnell ganz viel vom Hellfeld wieder zurück ins Dunkelfeld, weil dann die Sachen nicht mehr angezeigt werden.
Sie sprechen da eine allgemeine Gleichgültigkeit an. Wie kann man denn von dieser Gleichgültigkeit dann wegkommen?
Indem sich jeder Einzelne darüber bewusst wird, dass es tatsächlich wichtig ist, auch für die Statistik, dann zum Beispiel auch dieses 11. Graffiti anzuzeigen oder dass man vielleicht auch aus Gründen des Gerechtigkeitsempfindens nicht sagt, dieses Fahrrad war jetzt günstig, ich habe es eh nicht versichert, deswegen zeige ich es nicht an, sondern die Polizei arbeitet ja eben auch mit diesen Daten und diese Daten bestimmen auch darüber, wie natürlich auch Ressourcen verteilt werden und entscheidet auch darüber, wie Politik Prioritäten setzt. Deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, möglichst viel ins Hellfeld zu bekommen.
Nur mag ja sein, Sie haben es selbst erlebt in der Arbeit als Polizist, dass man sagt, naja, man kommt da einfach, man hat zu viele Fälle, man kommt da in der Bearbeitung nicht weiter und dann ist der Frust vielleicht bei dem, dessen Fahrrad geklaut wurde, einfach groß und der sagt, ich zeig's jetzt gar nicht mehr an. Warum sagen Sie, es ist dennoch wichtig?
Ich verstehe diesen Frust, aber zum Schluss, Polizei arbeitet mit Daten. Das sieht man zum Beispiel auch sehr gut daran. Viele denken ja nach einem Einbruch zum Beispiel, dass da die Polizei in den Gebüschen schaut, ob da noch irgendwo sich der Täter versteckt. In Wirklichkeit erfasst man ganz viele Seriennummern und dann wird vielleicht am nächsten Tag in einem ganz anderen Bundesland bei einer Routinekontrolle irgendein Gegenstand im Kofferraum eines Fahrzeuges entdeckt und man hat einen Treffer. Und Polizei ist auf die Arbeit mit Daten angewiesen, auch wenn dieses Fahrrad vielleicht nicht viel wert war. Möglicherweise wird es eben am nächsten oder übernächsten Tag kommt es in irgendeine Kontrolle und es geht ja darum, den Täter zu entdecken und nicht darum, wie viel jetzt dieses Fahrrad wert war. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass die Bürger dort die Polizei mit möglichst vielen Daten versorgen, auch Kriminalität aus dem Dunkelfeld ins Hellfeld ziehen und der Polizei auch ermöglichen, Täter zu fassen.
Wir gehen nochmal auf die Straftaten ein, weil das viele SWR1-Hörerinnen und Hörer umtreibt beim Thema innere Sicherheit mit Nicolas Emmerich. Und die Zahl der Straftaten ist zurückgegangen, knapp 6% gegenüber dem Vorjahr. Aber es gibt neue Herausforderungen, Nicolas Emmerich. Wenn man mal reinschaut, am häufigsten wurden Menschen Opfer von Gewaltverbrechen im öffentlichen Raum. Der öffentliche Raum ist das, womit Sie sich auch beschäftigen. Also wie kann man zum Beispiel Parks sicherer machen?
Ja, aus meiner Sicht sind es eben immer die gleichen Leute, die immer die gleichen Straftaten begehen. Und deswegen ist quasi meine Lösung fast für alles eben das Vorgehen gegen die Wiederholungstäter. Wir sehen das auch bei ganz vielen Schlagzeilen, wenn irgendwelche schlimmen Dinge passieren, dass man dann rausfindet, Täter war bereits Polizei bekannt oder Mitbewohner redeten von tickender Zeitbombe. Solche Sachen hört man dann immer und da sieht man, sowas kommt selten aus dem Nichts. Deswegen glaube ich einfach, man muss diese Karrieren erkennen und konsequent dagegen steuern und zwar nicht erst viele Jahre zu spät.
Die Zahl der straffälligen Kinder ist gestiegen, auch da wieder Ihre gleiche Lösung, Wiederholungstäter oder wie gehen Sie es an?
Ja, ich denke, auch da muss man immer auf die Karriere schauen. Wenn man einen Ersttäter hat und der lässt sich abschrecken, beziehungsweise danach passiert nichts mehr, dann kann man das sicherlich als Jugendsünde verbuchen. Aber immer da, wo man merkt, da ist das Potenzial für diese berühmten Intensivtäterkarrieren mit den 200 oder 300 Straftaten. Dort muss man dann wirklich beim zweiten, dritten, vierten Mal, das ist, glaube ich, noch der Punkt, wo man ansetzen kann.
An erster Stelle sollte ja die Prävention stehen. Wie kann man, Sie haben die Schule genannt, aber wie kann man im Elternhaus darauf einwirken?
Das ist natürlich sehr schwierig, tatsächlich darauf Einfluss zu nehmen, weil ein Kind hat nun mal die Eltern, die es hat. Und möglicherweise verschieben sich dann natürlich auch Probleme der Eltern auf die Kinder. Aber die Kinder haben ja trotzdem auch genug andere Einflussfaktoren eben in der Schule oder anderswo. Und deswegen glaube ich, dass dieses, auch wenn es immer hart klingt, diese Nulltoleranz, das heißt ja eigentlich auch nur, wir möchten nicht tolerieren, dass andere Menschen zu Opfern werden. Wir möchten Sicherheit für die Bevölkerung. Und deswegen, ich verbinde Nulltoleranz tatsächlich gar nicht damit, dass es jetzt brutale Repression ist, sondern es geht darum, frühzeitig die Dinge in die richtige Richtung zu bewegen.
Sie sagen, den Bürgerinnen und Bürgern ist gar nicht so bewusst, dass sie ja den Staat bilden. Warum haben Sie diese Einstellung? Denn normalerweise sind die Bürgerinnen und Bürger der Staat.
Das ist so, aber oftmals geht man ja mit einer gewissen Anspruchshaltung an die Sache ran und sagt, warum läuft dann alles so schlecht oder warum kann das nicht besser werden? Und dann ist diese Person, die das sagt, aber tatsächlich die gleiche, die eine bestimmte Sache zum Beispiel nicht zur Anzeige bringt. Dann sagt man, ja, warum verroht dieses Stadtviertel? Und dann sieht man aber vielleicht irgendwo eine aggressive oder pöbelnde Person und sagt sich dann, naja, mir ist ja nichts passiert, ich bin ja nicht ausgeraubt worden. Ich wurde nicht mal geschlagen, die hat mich vielleicht gerade nur bedroht, egal, ich bin jetzt hier weitergegangen. Das ist eben auch ein Stück weit das Problem auch an den Statistiken, wenn man jetzt immer sagt, ja, insgesamt haben wir zwar die Tendenz in der Statistik, dass wir weniger Straftaten haben, die Frage ist aber immer eben auch, A, dass es eben diese Gebiete gibt, wo dann sich viel vom Hellfeld ins Dunkelfeld verschiebt, weil man eben vielleicht nachts auf dem Bahnhof Alexanderplatz, jetzt als Beispiel in Berlin, eine einfache Bedrohung einfach gar nicht zur Anzeige bringen würde, weil das da, ich will nicht sagen normal ist, aber weil sowas da schnell passiert. Und das andere ist natürlich auch, was bringt mir, wenn jetzt aufgrund der Teillegalisierung von Cannabis vielleicht Straftaten zurückgehen, auf der anderen Seite aber im Bereich Gewaltkriminalität oder im Bereich von Sexualdelikten wieder andere Deliktsarten zunehmen. Und das ist ja zum Schluss nur eine Gesamtstatistik und da muss man eben deswegen sehr genau hinschauen.
Sie sagen, im Bereich Prävention könnte also Zivilcourage helfen.
Zivilcourage hilft immer. Zivilcourage heißt auch nicht immer nur, dass irgendjemand in akuter Not ist und man dazwischen springt. Zivilcourage kann eben auch bedeuten, gewisse Entwicklungen zu melden, zur Anzeige zu bringen oder überhaupt den Notruf zu wählen. Zivilcourage, glaube ich, hat viele Abstufungen.
Aber das ist ja vielleicht auch die Sorge, nicht einen Notruf zu rufen, wo es vielleicht gar nicht nötig ist.
Die Sorge ist unberechtigt. Grundsätzlich ist es immer besser, den Notruf einmal zu viel zu wählen, als einmal zu wenig.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.
Wir nehmen uns die Zeit.